Hallo und herzlich willkommen beim Podcast Korintherknabberei, meinem Podcast über Paulus und seine Korintherbriefe. Mein Name ist Manuel Kronast und diese Folge ist Folge 5. Immer noch sind wir beim Gruß. Wir lassen uns Zeit, weil, wie ich finde, gerade in diesen ersten Sätzen schon eine ganze Menge steckt. Eine ganze Menge nämlich von dem, was dem Apostel wichtig ist. Zur Erinnerung, Paulus beginnt seinen Brief folgendermaßen. Paulus, berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes und der Bruder Sosthenes, an die Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus, die berufenen Heiligen. Soweit sind wir gekommen in den ersten 4 Folgen. Nun vollendet Paulus die Empfängeranrede. Samt allen, die den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen an jedem Ort, bei ihnen und bei uns. Also, völlig unvermutet weitet Paulus den Horizont. Vielleicht für ihn nicht unvermutet, vielleicht für seine Gemeinde und für damals nicht unvermutet, aber ich finde für uns vielleicht ein wenig unvermutet. Warum macht er das? Denn gerade dieser erste Korintherbrief ist ja so deutlich auf eine Personengruppe, eben auf die Gemeinde in Korinth, zugeschnitten. Er behandelt nicht die Probleme der Gemeinde in Antiochia und nicht die der Gemeinde in Rom. Und doch soll dieser Brief auch für sie gelten, sofern sie den Namen des Herrn Jesus Christus anrufen. Zunächst, offenbar hatte Paulus da den richtigen Riecher, denn der Brief ist aufgehoben worden, offenbar auch weitergegeben, und vielleicht wäre das nicht passiert, wenn er nur in Korinth wie ein Schatz gehütet worden wäre. Und es ist auch keine Nebensächlichkeit, denn wenn Paulus nicht den Blick geweitet hätte, wären wir auch nicht in seinem Blick, wäre vielleicht, also dieser Brief, vielleicht für uns auch irrelevant. Denn wir sind natürlich nicht die Gemeinde in Korinth. Und wenn wir jetzt Paulus fragen könnten, würde er vielleicht, wahrscheinlich sagen, natürlich gilt dieser Brief auch für euch. Paulus ist also der festen Überzeugung, dass all das Persönliche und Kleinteilige, was er den 50 bis 100 Personen in Korinth schreibt, auch von den Tausenden mit Gewinn lesbar ist, die sich damals schon auf Jesus Christus beriefen. Für ihn ist das eine theologische Selbstverständlichkeit. Die Einzelgemeinde ist Teil der Gesamtkirche. Und so wie die Gemeindemitglieder aufeinander angewiesen sind, das ist ja der Tenor, der sich durch den Brief zieht, genauso gilt das auch für die Einzelgemeinden. Auch sie sind aufeinander angewiesen und insofern ist die Gesamtkirche nichts anderes als die Ortsgemeinde, nur eben größer. Und vielleicht, oder in vielen Fällen glaube ich das auch, kann man all das, was Paulus da den Menschen in Korinth erzählt und mit auf den Weg gibt, den Individuen, ich glaube, das kann man auch in vielen Fällen auf Gemeinden, in ihrem Verhältnis, in ihrer Beziehung untereinander anwenden. Und genauso wie bei der Ortsgemeinde kämpft Paulus bei der Gesamtkirche um die Einheit in Vielfalt. Er sammelt Geld für die erste Gemeinde in Jerusalem. Mit über 20 Jahren ist diese Gemeinde ja uralt im Vergleich zur Korinthergemeinde und viel näher dran auch am Judentum. Oder man könnte sagen, viel näher dran am Kern des Judentums. Denn ob sich jetzt die korinthische Gemeinde als Teil des Judentums verstand oder nicht, das ist ja eigentlich gar nicht so klar. Also diese Jerusalemer Gemeinde, uralt und eine, die etwas herabschaut auf den Neuling Paulus und seine Mission bei den sogenannten Heiden. Eine Gemeinde, die noch persönliche Erfahrungen mit dem Christenverfolger Paulus hat. Eine Gemeinde, die ihn später, als er angeklagt und nach Rom geschickt wird, ziemlich hängen lässt. Die aber für Paulus selbstverständlich dazugehört. Er streitet nicht für Einförmigkeit, wohl aber für Gemeinschaft und Solidarität. Ob er damit Erfolg hatte? Gar nicht so einfach zu sagen, aber die Idee mit der Kollekte ist offenbar nicht so gut angekommen. Denn in der Apostelgeschichte ist von ihr gar nicht die Rede, was vielleicht darauf schließen lässt, dass diese Kollekte, die ja so fleißig bei unterschiedlichen Gemeinden für die Gemeinde in Jerusalem gesammelt hat, von dieser Gemeinde gar nicht so gewertschätzt wurde. Aber wie auch immer, Paulus ist auf jeden Fall der festen Meinung, dass alle Gemeinden, die sich auf Jesus Christus berufen, zusammengehören. Aber Was sind das für Gemeinden, die Paulus da anspricht? Sind ganz unterschiedlich in verschiedenen römischen Provinzen, aber damals sicher noch nicht flächendeckend im Römischen Reich. Die überschwänglichen Schilderungen der Apostelgeschichte von Massentaufen und so weiter, die lassen ein wenig vergessen, dass das Christentum aufs Ganze gesehen etwa 20 Jahre nach Jesu Tod und Auferstehung ein Randphänomen war. Ein lebendiges, pulsierendes, schnell wachsendes Randphänomen, aber eben Randphänomen. Und diese Menschen werden damals noch nicht einmal Christinnen und Christen genannt, sondern irgendwie von den Autoritäten, den Römischen, als seltsame jüdische Sekte wegsortiert. Also, wo gab es diese Gemeinden? Natürlich in Jerusalem. Hier hat alles angefangen an dem ersten Pfingstsonntag. Hier hat die neue Glaubensrichtung schnell berauschende Erfolge gefeiert, auch wenn dann die Rückschläge kommen mit der Hinrichtung des Stephanus, der Vertreibung eines großen Teils der Gemeinde aus Jerusalem und nicht zuletzt mit der Verfolgung durch den jungen Saulus, der auch Paulus heißt. Doch das konnte nichts daran ändern, dass in den ersten Jahren das Zentrum des Christentums selbstverständlich in Jerusalem lag. Hier war lange Petrus tätig, vor allem aber Jakobus, der Bruder Jesu. Und hier fand die erste, ja, wenn man so will, große Kirchenversammlung statt, das sogenannte Apostelkonzil. Ganz anders dann, wenn man einige Kilometer weiter in den Norden geht, nach Galiläa, rund um den See Genezareth, dort, wo Jesus aufgewachsen und viel unterwegs gewesen ist. Also die Gegend, in der Kapernaum und Nazareth liegen. Hier sind christliche Gemeinden sicher erst im 3. Jahrhundert nachgewiesen worden und es wird manchmal angezweifelt, ob es hier in den ersten Jahrzehnten nach Jesu Tod überhaupt christliche Gemeinschaften gegeben hat. Klar, wir wissen es nicht sicher, aber ich glaube, es wäre ungewöhnlich, wenn die Erfahrungen, die die Menschen damals mit dem herumreisenden Jesus gemacht hat, und viele der Jüngerinnen und Jünger waren ja aus Galiläa, wenn diese ersten Erfahrungen nicht dazu geführt hätten, dass sich kleine, vielleicht etwas unscheinbarere Gemeinden als die Jerusalemer gebildet hätten und dann so, ja, ihr Eigenleben geführt hätten. Vielleicht anders als die Gemeinde in Jerusalem, vielleicht anders als die Gemeinden, die Paulus später gründet. Und dann das Gebiet zwischen Judäa und Galiläa, das Samarien genannt wird. Dieses Samarien spielt ja schon im Wirken Jesu eine große Rolle, dieser Landstrich, in dem Menschen leben, deren Glaube nicht konform ist mit dem, was in Jerusalem gelehrt wird, die deshalb für unrein oder für ja nicht gesellschaftsfähig gehalten werden von den Jerusalemern oder auch von den Galiläern. Und wo Jesus ganz selbstverständlich unterwegs ist und wo er einem von ihnen, mindestens einem von ihnen, als barmherzigen Samariter ein Denkmal setzt. In dieses Gebiet ist ein Teil der Jerusalemer Gemeinde bei dieser Verfolgung, nämlich die sogenannten Hellenisten, geflohen. Dazu gehört Philippus, der aktiv in Samarien und dann auch in Syrien missioniert, und dieser Gruppe schließt sich dann auch Paulus an. Also Samarien, ganz eindeutig ein Missionsgebiet, in dem Gemeinden entstehen. Dann Syrien, Damaskus oder die wichtige Handelsstadt Antiochia. Und Antiochia ist dann das Zentrum der Missionsbewegung, die in Jerusalem mit dieser Vertreibung ihren Anfang nimmt, zu der dann der Apostel Paulus stößt und diese Missionsbewegung, die schließlich aus dem Judentum herausführt. Und Antiochia bleibt noch lange ein wesentlicher Ort für die Christenheit. Aber zur gleichen Zeit entstehen eben auch andere Gemeinden, in Damaskus, auf Zypern, da wird Paulus selber tätig, oder an der ganzen Küste Phöniziens. Im Rahmen dieser Mission kommen zum ersten Mal Menschen zum Christentum, die vorher noch nicht zum jüdischen Glauben gehört haben. Bei Männern hieß das, die noch nicht beschnitten sind. Und Damaskus ist dann auch der Ort, an dem Paulus vom Christenverfolger zum Missionar wird. Hier in Syrien und in der Nachbarprovinz Kilikien wirkt Paulus 14 Jahre lang. Dorthin hat er also enge Kontakte und an die dürfte er auch gedacht haben, als er seinen ersten Korintherbrief an die ganze Welt richtete. Und er wird dabei auch an das schwierige Miteinander von jüdischen und nichtjüdischen Christenmenschen gedacht haben. Vielleicht sah er bei denen ähnlich gelagerte Probleme mit diversen Gemeindesituationen umzugehen. Vielleicht wollte er den KorintherInnen auch in Erinnerung rufen, dass es anderswo Menschen mit den gleichen Problemen gibt. Und ich finde darin auch unsere Situation wieder. wo in den Gemeinden nicht mehr von einer gemeinsamen Tradition ausgegangen werden kann. So wie in diesen jungen Gemeinden man nicht mehr sich darauf verlassen konnte, dass alle, die dazu kamen, in den jüdischen Gesetzestexten geschult waren und alles befolgten, was darin stand. Auch uns, bei uns treffen immer wieder vermehrt Menschen mit ganz unterschiedlichem Background zusammen, die vor diesem Background die Christusbotschaft entdecken. Wie gesagt, nicht auf dem Fundament einer langen Tradition, aber vielleicht deshalb umso eher auf dem Fundament des gemeinsamen Glaubens. Insofern sind wir wieder ganz nahe dran an den ersten Christinnen und Christen, auch wenn wir ihre Lösungen natürlich nicht kopieren können. Paulus und Barnabas, aber auch andere, gründen dann Gemeinden in Kleinasien, vor allem im Süden und im Westen, an der Küste und im Hinterland. Die Schilderung der Apostelgeschichte zeigt, dass es keine reine Erfolgsgeschichte ist. Trotzdem gab es zur Zeit des ersten Korintherbriefs in Kleinasien eine relativ dichte und auch große Anzahl von christlichen Gemeinschaften, manche ganz klein und andere dann wieder etwas größer oder sehr bedeutend. Wir wissen vor allem von paulinischen Gründungen. Am Rand und zwischen den Zeilen aber können wir herauslesen, dass auch viele andere damals unterwegs sind und Gemeinschaften gründen. Nach seiner Mission in Kleinasien kommt Paulus mit seinen Begleitern nach Griechenland und gründet auch dort Gemeinden, vor allem in Philippi, in Thessalonich und in Korinth. In Athen ist sein Erfolg dagegen gering. Auch in Rom gibt es eine Gemeinde, sonst hätte Paulus keinen Römerbrief verfassen können. Allerdings wurden Teile dieser Gemeinde zwischenzeitlich aus der Stadt geworfen, nicht im Rahmen einer Christenverfolgung, wie man früher angenommen hat. Es ging da eher um antijüdische Vorgänge. Und wahrscheinlich gab es auch in anderen Orten Italiens Gemeinden. Wenn Paulus also überall schreibt, dann meint er das heutige Israel, das heutige Palästina, Syrien, die Türkei, Griechenland und Italien. Das war gar nicht so wenig. Es war ein großes Gebiet, aber es war natürlich noch lange nicht das gesamte Römische Reich, geschweige denn davon darüber hinaus. Diese christlichen Gemeinschaften waren erstaunlich mobil, wie die Grußlisten der Paulusbriefe zeigen. Paulus verfügt außerdem über ein großes Netz von Mitarbeitenden, die den Kontakt zu seinen Gemeinden halten, aber sicher auch selbst missionarisch tätig sind. Also wenn man die Situation anschaut, ja, dann ist das eine ganz diverse Kirchengemeinschaft. Gemeinden, die ganz engen Kontakt miteinander haben, vielleicht über eine Gründungsfigur, Gemeinden, die überhaupt gar nichts miteinander zu tun haben wollen, Gemeinden, die im Streit sind. Also warum schreibt Paulus nun an diese allen Gemeinden? Gut, wir wissen nicht, ob er an alle schreibt. Vielleicht hat er das Gefühl, dass die einen sich nicht ordentlich auf Christus Jesus berufen, aber für die Jerusalemer Gemeinde zum Beispiel galt das für ihn sicher nicht. Vielleicht, weil er sie im Blick hat und seine Worte auch an sie richten möchte, weil sie vielleicht mit ähnlichen Problemen zu kämpfen haben. Aber das weiß er ja nicht. Das kann er nicht voraussetzen, selbst wenn er es vielleicht vermutet. Ich glaube, dass die Stoßrichtung dieser Bemerkung darin liegt, dass er den Korintherinnen und Korinther sagen will, ihr seid nicht alleine. Erstens, es gibt andere mit den gleichen Problemen. Und zweitens, ihr seid Teil einer großen Gemeinschaft. Und ihr habt so deshalb auch die Verantwortung, euch zusammenzureißen. Selbst divers in euch zu sein. Selbst aufeinander zu achten. Und vielleicht euch auszutauschen mit den Gemeinden um euch herum, nahe und ferne, die vielleicht ganz unterschiedlich sind, aber eben auch sich auf Jesus Christus, auf Christus Jesus, auf den gemeinsamen Glauben berufen. Soviel für heute. Beim nächsten Mal kommt dann der Einleitungsteil zu seinem Ende mit einem besonderen Gruß. Für heute, danke fürs Zuhören. Dieser Podcast kann dort gehört und abonniert werden, wo es Podcasts gibt, in allen gängigen Podcast-Playern wie Apple Podcasts oder Spotify und wie sie alle heißen. Also herzliche Einladung, dort auch zu abonnieren, dann genau kommt jede der Folgen automatisch zu Ihnen und zu euch. Also bis zum nächsten Mal, bleiben Sie, bleibt behütet und gesegnet.